Der heutige Predigttext ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 13 bis 16. Das ist das Wort unseres Herrn. Der Apostel Paulus richtet es aus und er schreibt: Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Lieber Vater im Himmel, lass uns nun dein Wort hören und verstehen mit Ohren, die du geöffnet hast, dass wir wirklich verstehen, was du uns sagen willst. Öffne du unsere Herzen, dass wir bereit sind, anzunehmen und umzusetzen, was wir erkennen. Hab Dank dafür, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Öffne du auch meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Der erste Thessalonicher Brief ist der Brief im Neuen Testament, in dem der Apostel eigentlich am ausführlichsten über die Beziehung schreibt, die zwischen ihm und den Empfängern besteht. Die ersten drei Kapitel handeln vor allem von dieser Beziehung zwischen dem Apostel Paulus, seinen Mitarbeitern und den Thessalonichern. Es ist eine herzliche Beziehung und diese Beziehung wird beschrieben von Paulus in ihrer Art, wie sie ist, aber auch in ihrer Geschichte. Was wir schon am letzten Sonntag festgestellt haben vom zweiten Kapitel, das gilt eigentlich für alle drei Kapitel, die ersten drei. Zwei Begriffe wechseln sich hier ständig ab. Immer wieder kommt das Wir und Ihr. Also wir, Paulus und seine Mitarbeiter, ihr, die Gemeinde in Thessaloniki. Wir und ihr. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Kapitel hindurch. Paulus schreibt über seinen und seiner Mitarbeiter Dienst in Thessaloniki, wie sie ihn angefangen hatten, diesen Dienst, ihre Herzenshaltung, die sie dabei hatten, was sie predigten. Und er schreibt über die Art und Weise, wie die Thessalonicher diesen Dienst annahmen und auch umsetzten, was sie gelernt haben. Und dabei fällt mir eines immer wieder auf, je mehr ich über diese Worte, die Paulus hier schrieb, nachdenke. Paulus schaut auf eine ganz besondere Weise auf ihre gemeinsame Geschichte zurück. Er schreibt nicht einfach darüber, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie Freunde wurden und dass er, nachdem er da so überstürzt abreisen musste, wie er jetzt große Sehnsucht nach ihnen hat. Das ist auch, was er schreibt. Das ist sozusagen der menschliche, der irdische Teil, der mehr sichtbare Teil. Aber was er noch mehr betont, das ist Gottes Rolle, Gottes Wirken in all dem. Gott hat es geschenkt, dass die Apostel nach Thessaloniki kamen. Er hat sie dahin gesandt. Gott hat ihnen die Botschaft gegeben, die sie ausrichten sollten. Und es ist Gott, der die Apostel ausgerüstet und der sie geistlich geprägt hat, damit sie ihren Dienst eben in dieser Weise ausführten, wie sie es taten. Und es ist auch Gott, der die Thessalonicher vorbereitet hat und der sie so verändert hat, dass sie in guter, geistlicher Weise auf den Dienst der Apostel antworteten. Paulus betont das ganz deutlich, dass die Kirche in Thessaloniki nie zustande gekommen wäre und auch nie gewachsen wäre, wenn nicht der Herr dies alles gewirkt hätte. Die Geschichte der Apostel und der Thessalonicher ist eine Geschichte von Gottes Wirken. Sie handelt nicht zuerst davon, was die Apostel taten und was sie bewirken konnten und was die Thessalonicher taten, sondern davon, was das Wort Gottes bewirkte. Das ist das Zentrum in diesen ersten Kapiteln. Und darum beginnt Paulus den Brief und auch unseren heutigen Abschnitt damit, dass er Gott dankt für das, was er an diesen Menschen getan hat. Zuerst dankt er Gott dafür, was hier alles geschehen ist. Nicht, dass er die Thessalonicher lobt, sondern er dankt Gott dafür. Er spart aber auch nicht mit Lob für seine Geschwister. Er schreibt, ihr habt einen großen Glauben. Ihr bemüht euch in der Liebe. Und ihr hofft auf Christus. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden. Und ihr nehmt Verfolgung und Leiden auf euch. Euer Vorbild ist im ganzen Land bekannt geworden. Das haben wir alles schon gelesen. Das ist das Lob des Paulus an die Thessalonicher. Aber er bleibt nicht dabei zu sagen, das habt ihr so gut gemacht. Sondern er dankt Gott, der der Urheber ist. Ihm dankt er dafür. Er soll alle Ehre bekommen. Am Anfang des Briefes schreibt er im Vers 2 im ersten Kapitel, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Und dann, nachdem er diese vielen guten Seiten beschrieben hat, der Thessalonicher, dann tut er das am Anfang unseres heutigen Abschnittes von Neuem, Vers 13, Kapitel 2. Und darum danken wir Gott ununterbrochen. Versteht ihr? Er dankt Gott dafür, was da geschehen ist unter den Thessalonichern. Er bekommt die Ehre dafür, weil er hat das getan. Er hat diese Menschen so geöffnet und verändert. Alles, was sich im Leben der Apostel und in ihrem Dienst für Gott und in der Kirche in Thessaloniki und überall auf der Welt ereignet hat, was die Menschenherzen erreicht, was sie geöffnet hat, was sie verändert hat, alles geschah durch Gottes Wirken. Er ist der Urheber und ihm gehört darum der Dank und die Ehre dafür. Epheser 2, Vers 8 und folgende schreibt der Apostel, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das kommt nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Auch hier alles, Gott hat alles gemacht, gewirkt, geschaffen. Und wir gehen dann darin, wie in Schuhen, die für uns bereitgestellt wurden. In unserem heutigen Abschnitt schreibt der Apostel konkret über die Art und Weise, oder vielleicht könnten wir besser sagen, über das Mittel, durch das Gott wirkte und durch das er immer wirkt. Was ist das Mittel, durch das Gott wirkt? Es ist sein Wort. Gott wirkt durch sein Wort. Paulus nennt es das Wort der Kunde von Gott. Das ist das Evangelium. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Paulus ihnen eben dieses Wort brachte, den Thessalonichern. Davon wird berichtet, kurz in Apostelgeschichte 17, ab Vers 2. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und er sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Das ist die kurze Geschichte in der Apostelgeschichte, wie Paulus und Silas das Evangelium nach Thessaloniki brachten, das Wort Gottes ihnen da gebracht haben und erklärt haben. Und beachten wir, dass das Evangelium ganz offensichtlich aus mehr besteht als einfach nur Jesus ist für dich gestorben, damit du in den Himmel kommst, wenn du an ihn glaubst. Das ist auch das Evangelium. Das ist vielleicht nur der innerste Kern des Evangeliums. Jesus ist für dich gestorben, damit du gerettet wirst, wenn du an ihn glaubst. Paulus verkündigte diesen Jesus, den Christus, aus den Schriften, indem er, wie es hier heißt, erläuterte und darlegte. Er hat, als er in der Provinz Asien war, das war dann später, und da hat er eine große Abschiedsrede gehalten an all die Ältesten aus der Provinz. Er hat da alle zusammengerufen und da waren auch zwei aus Thessaloniki dabei. Und er hat sie eben zusammengerufen und hat ihnen eine Abschiedsrede gehalten, in der er sagte: Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also dieses Evangelium ist hier erweitert oder als etwas Größeres dargelegt als einfach nur diesen Kernsatz, wie wir ihn zum Beispiel aus Johannes 3,16 kennen. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Aber das Evangelium in seinem erweiterten Sinn, das ganze Wort Gottes, der ganze Ratschluss Gottes, das ist die ganze Bibel. Was Paulus damals verkündigte, war die ganze Bibel, wie sie damals eben schon vorhanden war. Das Alte Testament, das ist das, was Paulus als das Wort Gottes verstand und verkündigte und es auf Christus bezog und anwandte. Er erklärte seinen Hörern, wie in diesen Schriften der Christus offenbart wird. Und er zeigte, dass Jesus dieser angekündigte Sohn Gottes ist und wie er das Heil für die Glaubenden vollbracht hat. Und diese Darlegungen von Paulus und den anderen Aposteln, die sind nun damit ebenfalls das Wort Gottes. Das finden wir dann im Neuen Testament so zusammengestellt, so wie es Gott haben wollte. Und nun dankt Paulus Gott dafür, dass die Thessalonicher dieses Wort Gottes empfangen haben. Und vor allem dafür dankt er, wie sie es empfangen haben. Darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. Wenn Paulus über sich und seine Verkündigung sagt, sie sei nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort, dann ist er sich zweier Dinge bewusst. Erstens, er ist nur ein Mensch, der nichts bewirken kann, was Gottes Sache angeht. Er ist nur ein Mensch. Und das hat er in diesem Brief, aber auch an vielen anderen Stellen in seinen Schriften ganz deutlich gemacht. Paulus ist nur ein Mensch. Und er ist auch ein Sünder. Und seine Verkündigung bezeichnet er nicht als Gottes Wort, um damit zu sagen, dass er eine besondere göttliche Qualität hätte. die es ihm ermöglicht, Gottes Wort hervorzubringen. So als würde er sagen, ja, ich, Paulus, ich bin so gut, so fromm, dass das, was ich sage, das ist Gottes Wort. Nein, das ist nicht seine Begründung. Er ist ein normaler, schwacher Mensch, den Gott beauftragt hat, in seinem Namen zu reden. Er ist nur ein Botschafter. Und als ein solcher ist er lediglich, wie es das Sprichwort auch sagt, ein Bettler, der anderen Bettlern zeigt, wo es Brot gibt. Natürlich sind die Worte, die er spricht, menschliche Sprache. Aber zweitens weiß Paulus, dass der Inhalt seiner Verkündigung Gottes Wort ist. Der Inhalt seiner Verkündigung ist Gottes Wort. Es ist Gottes Botschaft, die er den Menschen anvertraut hat, mit der er den Menschen Paulus zu den anderen Menschen gesandt hat. Seine Botschaft hat er Menschen gegeben und sie gesandt, dass sie sie anderen Menschen ausrichten. Paulus ist nicht hingegangen und hat gesagt, ich habe hier über ein paar ganz wichtige Dinge nachgedacht, über schwierige Dinge nachgedacht, und ich bin zu dem folgenden Schluss gekommen, durch mein Nachdenken. Nein. Oder ich möchte euch einige Dinge mitteilen, die ich so auf dem Herzen habe. Nein, so ist Paulus nicht hingegangen. Paulus hat ganz klar gesagt, dass er diese wichtige Botschaft, diese Worte von Gott selbst empfangen hat, damit er sie den Menschen ausrichtet, zu denen er gesandt ist. Wie die Propheten das auch immer wieder sagten. Sie sagten nicht, ich habe euch das zu sagen, ich denke, ihr müsst das hören, das ist wichtig. Sondern die Propheten sagten auch, so spricht der Herr. Das heißt, so hat der Herr mir das gesagt und mir aufgetragen, es euch auszurichten. Seht ihr, diese Menschen sind Botschafter, sie sind Sprachrohre, die selber nicht eine besondere Qualität haben, damit sie das tun können, sondern sie werden einfach gesandt. Manche von diesen Propheten waren auch recht widerwillig unterwegs, weil sie wussten, dass diese Worte, die sie ausrichten mussten, die bringen sie in Schwierigkeiten bei den Menschen. Aber sie waren gesandt, sie mussten sagen, so spricht der Herr. Dies hat mir Gott für euch gegeben. So schreibt dann auch der Apostel Petrus über das Wort Gottes, das durch die Propheten ausgerichtet wurde. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, ab Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigenen Überlegungen stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist gebrauchte bestimmte Menschen, die wie alle anderen Menschen schwach waren und mitunter sündigten, aber er bewegte sie so, wie der Wind ein Segelschiff bewegt, so dass ihre menschliche Stimme hervorbrachte oder ihre menschlichen Hände schrieben, was Gott uns offenbaren will. Nun ist auch klar, dass nicht alles, was Mose oder David oder die Propheten oder auch Paulus gesprochen haben oder aufgeschrieben haben, dass das alles Gottes Wort ist, sondern nur das, was Gott dann festhalten ließ und zusammenstellen ließ in der Schrift. Umgekehrt ist auch nicht jede einzelne Botschaft, die Paulus als Wort Gottes gepredigt hat damals, ist auch nicht jede dieser Botschaften für uns festgehalten worden in der Bibel. Und da kommt vielleicht für uns eine Frage. Wie konnten denn die Thessalonicher erkennen, was wirklich Gottes Wort für sie ist? Ja, wenn Paulus, der hat ja mehr geredet, als da aufgeschrieben ist. Und er hat ja nicht alles, was er mit ihnen gesprochen hat, wenn sie zusammensaßen beim Essen oder so. Das war nicht alles Gottes Wort, weil es von Paulus war. Aber wie konnten sie denn wissen, was wirklich Gottes Wort ist für sie und dass sie dann verbindlich halten, annehmen sollten? Oder wie konnten sie unterscheiden zwischen dem, was einfach nur gute Ratschläge waren, die kluge Männer ihnen gaben, und dem, was Paulus als Wort Gottes zu ihnen sprach? Wie können wir heute sicher sein, dass das, was in der Bibel steht, Gottes irrtumsloses und unfehlbares Wort für uns ist? Wie können wir da sicher sein, das Wissen? Wir könnten jetzt einige Wochen oder Monate zusammenbleiben und all die Bücher lesen, die darüber geschrieben wurden, austauschen, darüber, über die Geschichte der Christenheit, wie das debattiert wurde. Wir haben diese Zeit natürlich nicht. Und diese Frage können wir nicht so ausführlich bedenken. Wie können wir wissen, dass die Bibel Gottes Wort für uns ist? Zu gegebener Zeit werden wir an dieses Thema sicher wieder rangehen. Aber jetzt konzentrieren wir uns einmal auf eine Sache. Auf das nämlich, was Paulus den Thessalonichern hier schreibt über den wichtigsten Aspekt des Wortes Gottes, das sie als Wort Gottes und nicht als Menschenwort angenommen haben. Ihr nahmt unser Wort nicht als Menschenwort an, sondern als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirkt. Paulus spricht hier in ähnlicher und in gleicher Weise über die Wirkung seines Dienstes durch das Wort, wie er schon am Anfang des Briefes das gemacht hat. Dort schrieb er, dass sie, die Apostel, dass sie erkannten, dass die Thessalonicher Erwählte Gottes sind. Warum? Weil der Glaube in ihrem Leben konkrete Auswirkungen hatte. Daran erkannten sie, ja, die sind wirklich von Gott gerufen, erwählt und auch verändert worden. Weil das hat Auswirkungen in ihrem Leben. Und in gleicher Weise wird das verkündigte Wort der Apostel als Gottes Wort erkannt, weil es in den Glaubenden wirkt. Daran erkennt man es. Das Wort Gottes muss nicht von Menschen durch äußerliche Kriterien oder Indizien und Beweise bestätigt werden. Weil das Wort Gottes steht über dem Menschen. Die Menschen können nicht über das Wort Gottes urteilen, es kritisieren und beurteilen und sagen, was davon wirklich von Gott ist, weil das Wort Gottes steht über dem Menschen. Das Wort Gottes erweist sich selbst als das kraftvolle, autoritative Wort Gottes in seiner Wirkung. Wenn Paulus in Thessaloniki predigte, da traf dieses Wort die Herzen der Hörer, diese Herzen der Hörer, die Gottes Geist dafür vorbereitet hatte. Und sie erkannten, das erkannten sie einfach, hier spricht Gott. Sie mögen mitunter erschrocken sein. Ich bin auch erschrocken, als ich das erste Mal merkte, jetzt spricht Gott zu mir. Da bin ich erschrocken. Sie haben das erkannt. Hier spricht Gott. Das ist die Wahrheit über mich und über Gott, die hier gesagt, gepredigt wird von Paulus. Hier spricht Gott. Das erkannten sie. Und sie nahmen diese Wahrheit an und sie richteten ihr Denken und ihr Leben danach aus und ihre Erfahrung, die sie von da an mit diesem Wort machten, bestätigte diese Wahrheit fortwährend. Das Wort Gottes veränderte ihr Leben. Wenn Paulus Gottes Wort predigte, hörten diese neugeborenen Schafe die Stimme ihres Hirten. Und sie erkannten sie und sie liebten sie und sie folgten ihr. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Herr, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und niemand wird sie wieder aus meiner Hand reißen. Und das Wort Gottes erweist sich in seiner Wirkung als das Wort Gottes. Wie wir auch gelesen haben in Jesaja 55, Vers 10, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet, und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken. Es wirkt. Es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Daran wird das Wort Gottes als Wort Gottes erkannt, indem es wirkt. Paulus hat diese Erfahrung gemacht. Nicht allein bei den Thessalonichern, sondern überall, wo er hinkam und Gottes Wort predigte. Und darum stellte er seinen ganzen Dienst darauf. Er wollte nichts anderes anbieten, nichts anderes verkündigen als dieses wirksame Wort Gottes, das ihm anvertraut war. Sei es, um die Menschen zur Umkehr zum lebendigen Gott zu rufen, oder sie in ihrem neuen Leben zu unterweisen, anzuleiten und sie für das Leben in Christus auszurüsten. Und darum ermahnte er auch seinen Schüler Timotheus, dass er es ihm gleich macht. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, da schreibt er Paulus an Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich oder wirksam zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das sind die Wirkungen des Wortes Gottes. Daran erkennt man das Wort Gottes, dass es so wirkt. Und darum suchen auch wir heute nichts anderes, als den Apostel in seinem Dienst nachzuahmen. Wir bauen allein auf das Wort Gottes. Wir suchen für unser Leben und Wachstum im Glauben kein anderes Mittel als das Wort Gottes. Wir verkündigen es, wir hören es, wir lesen es, wir ernähren uns davon. Und so werden wir verändert. Wir werden Christus ähnlich gemacht, bis wir schließlich in seine Herrlichkeit eingehen, wo wir ihn sehen werden und wo wir sein werden wie er. Und dort werden wir vollkommen sein, so wie er. Er, der das Wort Gottes in Person ist. Paulus schreibt noch etwas mehr in diesem Abschnitt. Er schreibt auch über das Gegenteil davon. Das Gegenteil, das mit den Menschen passiert, die das Wort Gottes nicht annehmen. Paulus sagt hier einmal mehr, dass die Thessalonicher Nachahmer geworden sind. Ihr seid Nachahmer geworden. An dieser Stelle nicht direkt Nachahmer von Paulus und seinen Mitarbeitern. Er sagt, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes in Judäa geworden. Und so, in dieser Weise sind sie Nachahmer, indem sie an den Leiden Anteil haben, die auch durch die Juden und Heiden verursacht werden, die das Wort Gottes nicht annehmen. Weil diese nicht hören wollen, was Gott ihnen gesagt hat, werden sie zur Verfolgung der Gläubigen. Es geht den Thessalonichern wie den Propheten im Alten und im Neuen Testament, wie Paulus und den anderen Aposteln, wie allen Gläubigen an allen Orten, wie Paulus schreibt an Timotheus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und darin erfüllt sich das, was Gott sagte, als er zum ersten Mal den Erlöser Christus ankündigte. Im dritten Kapitel, am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen oder die Ferse zermalmen. Die Feindschaft der Schlange gegenüber Gottes Sohn setzt sich fort in der Feindschaft der Ungehorsamen, der Ungläubigen gegen das Volk Gottes, das auf sein Wort hört. Und darin erfüllt sich auch das Gericht Gottes, das über den Satan und all seine Nachkommen vorausgesagt ist. Gott lässt sie in dieser Zeit, solange die alte Welt besteht, lässt er sie noch gewähren, die Bösen, die Verfolger seiner Gemeinde. Paulus sagt, sie machen ihr Maß der Sünde voll, indem sie sich seinem Wort und seiner Verkündigung widersetzen. Aber der Zorn Gottes über diese Haltung ist endgültig über sie gekommen, schreibt er in Vers 16. Der Zorn Gottes über diese Haltung ist endgültig über sie gekommen. Das heißt, sein Gericht über sie ist bereits fest beschlossen. Wer sich gegen Gottes Wort stellt, wer seine Liebe in Christus ablehnt, ist dem Gericht Gottes übergeben. Ich habe vorher Johannes 3, Vers 16 zitiert, diesen Kernvers des Evangeliums eigentlich. Ich sage das nochmals und dann Vers 18 dazu. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ja, wir können auch sagen, wer nicht geglaubt hat, dem Wort Gottes, das von ihm berichtet. Und darum freut euch und jubelt darüber, ihr, die ihr dieses verkündigte Wort angenommen habt, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Freut euch, bleibt dabei, darauf zu hören und es fleißig zu lesen, zu studieren. Es wird euch retten und es wird euch verändern. Es wird euer Leben reich machen. Es mag euch auch die Feindschaft des Teufels und der Welt einbringen, wenn ihr am Wort Gottes festhaltet. Aber diese Feindschaft und die Leiden sind nur für eine kurze Zeit, verglichen mit der Herrlichkeit, die euch versprochen ist. Und mitten in der Feindschaft und mitten in dem Leiden werdet ihr in tieferer Weise die Nähe des Herrn Jesus Christus erfahren. Als viel tiefer, als euch ein leichtes und unbeschwertes Leben jemals das bescheren könnte. Und so heißt es auch in Römer 5, die Verse 1 bis 5, damit schließe ich: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Aber nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen.